Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Es ist so ein Wunsch, den ich als Teenie mal hatte. Schauspielerin sein, berühmt sein, ohne nachzudenken, welche Konsequenzen das nach sich zieht. Und ich möchte hier nicht für alle sprechen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass einige genau diesen selben Wunsch hatten. Bei mir ist es nicht dazu gekommen. Ist vollkommen in Ordnung und gut so. Andere können sich das nicht so aussuchen. Sie werden berühmt geboren, weil ihre Eltern Promis sind. In dieser Ab 21 klären wir, wie es ist, Kind berühmter Eltern zu sein. Was macht es mit der Entwicklung des Kindes, wenn der Papa zum Beispiel auf der Bühne angehimmelt wird? Oder wie gehen Kinder mit dieser Erwartungshaltung um, wenn sie denselben Beruf wie die Eltern wählen? Darüber sprechen wir mit einer Psychologin, die selbst Promis und ihre Kinder betreut. Aber zunächst fragen wir eine Promi-Tochter, wie es denn so ist, wenn der Vater berühmt ist. Elena Kaye ist Model, Schauspielerin und Influencerin. Sie hat 2014 bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und ihr Vater ist Mathieu Kaye, bekannt aus dem deutschen Kino und Fernsehen. Und auf Instagram zeigen die beiden sich sehr innig. Und ich habe Elena gefragt, wie aber die Beziehung zu ihrem Vater war, als sie noch klein war.
War aber ehrlich gesagt immer sehr, sehr gut. Also wirklich immer relativ harmonisch. Wir haben uns eigentlich kaum gestritten. Das lag auch vielleicht daran, dass er da auch sehr bedacht drauf war, dass es immer sehr schöne Treffen waren, die wir dann hatten, weil wir nach Italien gezogen sind und er mich demnach dann nur noch einmal im Monat sehen konnte.
Okay, also deine Eltern waren getrennt und dein Papa hat sich dann immer Zeit genommen, nach Italien zu kommen, um dich zu sehen.
Ganz genau.
Wann hast du da dann verstanden, dass er berühmt ist in Deutschland?
Gar nicht, tatsächlich. Gar nicht. Ich habe das einfach nicht gecheckt. Ja, ich war da irgendwie ein bisschen außen vor, weil in Italien war er halt nicht bekannt. Dementsprechend, ja, habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Also ich wusste schon, dass er Schauspieler ist und ich wusste auch, klar, Schauspieler sind im Fernsehen. Da kommt man ja auch als Kind irgendwie hin an die Annahme. Aber ich habe mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Und dann ist er irgendwann im Dschungel und das habe ich dann auch immer geguckt in Italien. Da war ich 14.
Der ist ins Dschungelcamp gegangen, ne?
Genau. Und da habe ich dann quasi das erste Mal ihn auch aktiv auf der Leinwand gesehen. Ich weiß, shame on me, ich versuche jetzt gerade wieder alle seine alten Filme mir anzugucken. Aber ja, hat auch ein Weilchen gedauert, bis ich da mir irgendwie Zeit genommen habe.
Wie war das eigentlich für dich, dass er daran teilgenommen hat? War das eher peinlich oder war das cool? Und wie haben Leute auch darauf reagiert, dass er da mitmacht?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil, wie gesagt, ich war in einem komplett anderen Land. Es gab quasi diese Art von Format in Italien nicht. Was das für ein Format war und, wie gesagt, was das für eine Wertung hatte, war mir absolut nicht klar. Dementsprechend war das für mich gar keine Art der Scham oder irgendwie unangenehmes Gefühl, gar nicht. Ich fand es einfach nur cool, dass ich ihn dadurch quasi jeden Abend sehen konnte.
Das heißt, dein Vater war ja dann einer älteren und einer jüngeren Generation durch das Dschungelcamp bekannt und du bist ja dann auch, als du Teenie warst, wieder nach Deutschland gegangen mit deiner Mutter. Hast du da gemerkt, dass du irgendwie anders behandelt wurdest, dass du vielleicht auf deinen Vater angesprochen wurdest?
Also ich wurde auf keinen Fall anders behandelt, nur tatsächlich haben in der Schule, als ich dann eingeschult wurde in Deutschland, war ja schon die 10. Klasse quasi, war ich ja schon 15, haben die Lehrer mich tatsächlich angesprochen, als ich dann irgendwie quasi der Klasse vorgestellt wurde und die lesen dann ja immer diese neuen Namen, ne? Also dann ist, ja, wir haben eine neue Schülerin, Elena, und dann gucken die noch so zweimal auf den Nachnamen und sind so, Karriere wie der Schauspieler jetzt? Und ich war so, ja. Also, ja, ich so komplett unbefangen, so, ja, und die so, ach krass, okay, ja, heftig. Also ich habe das, wie gesagt, eher über die anderen Leute dann mitbekommen, als dass ich da selbst viel Wertung reingesteckt hätte in die Sache.
Haben dich deine Eltern eigentlich irgendwann, auch wenn das für dich am Anfang nicht so ein Thema war, aber dann später, als du vielleicht wieder in Deutschland warst, irgendwie darauf vorbereitet, dass vielleicht, naja, die Öffentlichkeit ein Interesse für dich haben könnte oder dass dein Vater eben berühmt ist, vielleicht ein bisschen anders behandelt wird?
Nö, absolut nicht. Also meine Mom hat mir halt immer, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind und ich dann irgendwie, was weiß ich, von den ersten Modelagenturen angesprochen wurde, pipapo, hat sie mir halt immer gesagt, Elena, du darfst alles, was du willst, machen, aber erst, wenn du 18 bist. Also das war quasi immer die Prämisse. Ja. Und daran habe ich mich auch gehalten. Darüber hinaus, nö, war das nie ein Thema.
Und wann wusstest du, dass du beruflich auch in die Öffentlichkeit möchtest?
Das wusste ich nie. Also das wusste ich auch nie. Also diese ganzen Sachen, die du mich fragst, das sind für mich Dinge, die sind eher einfach so passiert quasi. Mhm. Und ich habe mir da wenig bis gar keine Gedanken drüber gemacht, ob und wie und wann es passiert. Ich wollte eigentlich immer Anwältin werden, bis ich ja dann zu Topmodel bin. Also eigentlich ziemlich lange noch.
Hm. Okay, und dann kam aber der Wunsch, dass du Model sein möchtest.
Nee, absolut nicht. Also Model sein ist eine Sache, das habe ich mir ehrlich gesagt nie gewünscht. Wünsche ich mir nach wie vor auch nicht. Das ist eine Sache, die eher so nebenbei kam. Und das mit Topmodel war dann halt auch eher so ein, naja, ich hatte halt nichts zu tun. Ne? Ich war halt nach dem Abi und plötzlich kam halt diese Anfrage von ProSieben rein.
Ja.
Und dann hieß es halt so, ey, hast du nicht mal Bock zum Casting zu kommen? Und ich war so, Topmodel? Nee, da sehe ich mich nicht. Das ist eine Sache, die habe ich eigentlich immer eher belächelt.
Warum und hast du dann da mitgemacht?
Ja, weil ich mit meinem Dad und seiner damaligen, seiner immer noch Partnerin gesprochen habe. Und sie ist Chefredakteurin bei der französischen Vogue gewesen, hat dementsprechend in dem Business einfach so viel Know-how wie wenige Leute. Und dann sind wir halt so die Pro- und Kontraliste durchgegangen. Ne? Und am Ende meinte sie halt so, ey, ganz ehrlich, Elena, du hast nichts zu verlieren. Wie vielte glaubst du, wirst du? Jetzt mal ganz, ganz ehrlich, unter uns damals. Und ich so, keine Ahnung, so 15. oder so. Sie so, ja gut, wie lange dürfen die Mädels denn dann die 15. werden da mitreisen? Und ich so, ja schon so 2 Monate. Hm. Und sie war ja geil. Okay, dann mach das doch. Mal ganz ehrlich, du hast eh nichts zu tun gerade. Du bist quasi noch in einer Selbstfindungsphase, aus der ich, by the way, auch nie rausgekommen bin. Also das war damals mit 19, jetzt mit 24, same, same. Different stage, but still identity crisis.
Das geht, glaube ich, vielen so.
Ja, ne, also ich glaube, das hört auch nie so richtig, richtig auf. Man ist da auch nur auf unterschiedlichen Leveln der Identitätskrise immer. Ja, und dann hat sie mir halt gesagt, ey, eigentlich hast du nichts zu verlieren, so why not, ne?
Wurde das dann bei Germany's Next Topmodel irgendwie thematisiert, dass sein Vater berühmt ist?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang der ersten Folgen hat man richtig krass gemerkt, wie doll die Redakteure halt genau darauf hinaus wollten, dass ich das halt anspreche. Und ich habe mich am Anfang noch relativ krass geweigert und nach der 17. Frage dazu habe ich einfach gesagt, ja, mein Dad ist Schauspieler, aber das tut doch gar nichts zur Sache. Das ist doch scheißegal. So. Mhm. Hat auch nichts damit zu tun, wie ich hier performe. Ja, und das habe ich dann so ein bisschen hart runtergerattert, sage ich mal so. Und das wurde dann natürlich auch genauso gesendet. So, ah, okay, Elena ist anscheinend genervt davon. Und ich so, nein, ich bin genervt von euch. Oh, klassisch.
Meinst du, die haben dich angefragt und sind auf dich aufmerksam geworden durch deinen Vater, weil er eben bekannt ist?
Da habe ich ehrlich gesagt nie nachgefragt. Also ich habe da auch einfach irgendwie ein bisschen blauäugig einfach mir gedacht, naja, ist mir relativ egal, wie das passiert ist. Jetzt ist die Situation da und jetzt muss ich irgendwie damit umgehen. Es kann gut sein, dass sie mich auf irgendeinem Foto mal gesehen haben mit ihm bei einem Event, aber das Ding ist, ich habe eigentlich mich da immer rausgehalten. Also ich kann mich an kaum Events oder so erinnern, die vor 2015 stattgefunden haben, also quasi Pre-Topmodel, wo ich irgendwie war. Wie gesagt, ich kann mich da nicht dran erinnern. Also kann sehr, sehr gut sein, dass die quasi ein Foto von mir gefunden haben im Netz dadurch. Aber das ist nie geklärt.
Ja, gerade wenn die in den ersten Interviews immer wieder dich auf deinen Vater angesprochen haben, ne, dann haben sie da ja wahrscheinlich irgendeine Story gesehen, die sie unbedingt erfahren wollten.
Ja, natürlich. Die Story haben die auch 15 Folgen lang komplett doll ausgeschmückt.
Mhm.
Und dann, ja, halt einfach komplett darauf ausgelegt, ne? Und das war halt gar nicht meine Idee dahinter. Es war auch nicht mein Wunsch. Ich habe es auch nicht sonderlich doll gefeiert, dass alles irgendwie quasi darauf reduziert wurde. Weil ich mir so dachte, hä, also nehmt ihr mich jetzt hier, weil ihr irgendwie denkt, dass ich ansatzweise gut bin? Oder hat es hier einfach nur was mit dem Namen zu tun? Mhm. Aber ich glaube, auch die Story hätten sie auch so gehabt, auch wenn ich nicht so weit gekommen wäre. Ich glaube, kann sein, dass sie damit angefangen haben mit dem Gedanken, aber irgendwas muss sie ja hoffentlich in mir gesehen haben, als dass sie mich dann auch noch ein bisschen mitgeschleppt hat.
Ja. Aber glaubst du, ja, du wärst auch bekannt geworden ohne deinen Vater?
Das kann man immer so nicht sagen. Also ich hätte es auf jeden Fall nicht drauf ausgelegt. Nee. Ich wäre nicht freiwillig, glaube ich, in die Öffentlichkeit in der Hinsicht gegangen. Dafür war ich, glaube ich, aber auch nie eitel genug. Ich glaube, es gehört schon auch eine gewisse Eitelkeit dazu. Entweder es passiert einem zufällig oder man hat da richtig doll Bock drauf.
Ja. Und wirst du heute noch drauf angesprochen, ey, das ist doch Mathieu, das ist doch dein Vater? Oder ist es eher andersrum, ey, Mathieu, die Elena, das ist doch deine Tochter?
Lustig. Mittlerweile ist es echt auch umgekehrt des Öfteren. Er erzählt das immer relativ lustig, wenn er irgendwo, er war vor ein paar Monaten, hat er in, wie er es beschrieben hat, einem Kaff, einem kleinen Dorf bei Köln gedreht und plötzlich ist anscheinend ein Auto aufgefahren, ist gestoppt neben ihm und hat halt gesagt, ey, Sie sind doch der Vater von Elena. Kann ich ein Autogramm haben? Meine Tochter feiert sie total. Also mich quasi. Und das erzählt er immer auch mit viel Stolz. Das findet er immer sehr lustig.
Das sagt Elena Caillé, Tochter des Schauspielers Mathieu Caillé. Und obwohl ihr Vater in Deutschland sehr bekannt ist, konnte sie ungestört und ohne Trubel ihre Kindheit in Italien verbringen. Und heute steht sie selbst für ihre Arbeit in der Öffentlichkeit und löst langsam, wie wir hören, ihren Vater in Sachen Bekanntheit ab.
Deutschlandfunk Nova.
Eine berühmte Mutter oder einen berühmten Vater zu haben, das kann ja Türen öffnen. Ne? Häufig bekommen Kinder von Celebrities auch eine ausgesprochen gute Bildung und müssen sich um Geld sowieso keine Sorgen machen. Das klingt erstmal sehr beflügelnd. Berühmte Eltern zu haben, kann aber belastend sein. Die Psychologin Franziska Kolecki-Laute hat Klientinnen und Klienten, die in dieser Situation sind. Und mit ihr spreche ich jetzt darüber, wie Kinder berühmter Eltern mit dieser Aufmerksamkeit gut umgehen können. Franziska, das klingt erstmal wirklich nach tollen Grundvoraussetzungen für ein Kind. Was können aber Herausforderungen sein, wenn die Eltern berühmt sind?
Da gibt es eine Menge Herausforderungen, weil es ist natürlich nicht normal, aufzuwachsen mit einem Elternteil oder beiden Eltern, die so idealisiert werden, zum Beispiel von der Öffentlichkeit. Also das Bild der Eltern irgendwie so richtig hinzubekommen mit den sozialen Rollen, die sie spielen, das ist eine große Herausforderung für Celebrity Kids. Wir spielen alle soziale Rollen, klar, wir haben Berufe und verhalten uns dementsprechend. Aber bei Celebrities ist die soziale Rolle nochmal wirklich, wirklich eine andere als ganz, ganz privat. Und das müssen die Promi-Kids irgendwie auf die Reihe bekommen, das zu differenzieren, das unterscheiden zu können. So, es gibt Herausforderungen, die auch mit anderen Berufen vielleicht einhergehen. Die Eltern sind öfter bei Promi-Kids natürlich weg und sehr beschäftigt und so weiter. Aber die größte Herausforderung ist eigentlich, dass die Promi-Kids mitbekommen, dass ein großes Interesse an ihren Eltern besteht. Von Leuten, die sie treffen in der Schule oder später im Leben und so weiter. Und das kann sehr schön sein natürlich, es kann aber auch unglaublich belastend sein, vor allen Dingen in der Pubertät. Weil in der Pubertät wollen wir eigentlich mit unseren Eltern gar nicht so viel zu tun haben. Aber die werden immer wieder konfrontiert mit, ach, das ist dein Vater oder das ist deine Mutter und so weiter. Und ja, das ist eine große Herausforderung.
Welche Gefühle schildern dir denn da KlientInnen, denen es eben genauso geht?
Die schildern eigentlich, dass sie entweder genervt sind oder waren in ihrer Pubertät davon. Es gibt ja beide Möglichkeiten, dass die das gut finden und vielleicht sogar in das Fahrwasser geraten und in dem Licht der Eltern dann später auch scheinen. Es gibt Schauspielerdynastien und Musikerinnenfamilien und so weiter. Aber eigentlich, ich höre einen Satz immer wieder von denen, die halt nicht so gut damit klargekommen sind oder die ja diese Steine in den Weg gelegt bekommen haben und daran ein bisschen gescheitert sind. Ich höre ganz oft den Satz, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich eine ganz normale Kindheit gehabt hätte. Danach haben die so retrospektiv oft eine Sehnsucht und oft retten die sich darin, auch schon als Kinder oder Jugendliche, da retten die sich, die Promi-Kids sich darin, dass sie eigentlich nur mit anderen Promi-Kids rumhängen. Also die clustern sich so in Gruppen, weil dann ist es wieder normal irgendwie. Unsere Eltern sind in der Zeitung oder im Fernsehen und so weiter. Und dann fühlen die sich wieder ein bisschen wohler, weil es einfach dann auch ganz normal ist.
Was sind das dann für Steine, die da in den Weg gelegt werden? Also diese Erwartungshaltung, der Druck oder was ist es?
Es gibt viele Steine. Promi-Kids von sehr, sehr erfolgreichen Eltern wachsen auf in einem Haushalt, wo viel los ist. Die Eltern sind nicht so oft da. Die Eltern leben vielleicht auch einen Lifestyle, der ein bisschen anders ist. Wenn wir so, keine Ahnung, Ozzy Osbourne angucken oder so. Da gibt es ja auch so Fernsehsendungen über den oder so eine Dokumentation. Das heißt, die wachsen auf in einem Haushalt. Also wenn es nicht so gut läuft, ist es ziemlich chaotisch. Und sehr schnelllebig und es ist viel los. Das heißt auch, das hat auch die Forschung ergeben, dass Promi-Kids tatsächlich ein bisschen öfter mit Alkohol, Drogen und so weiter zu tun haben. Das heißt, die werden leichter verführt, weil einfach das Umfeld generell in der Medienbranche so, wird ganz gerne mal ein bisschen mehr getrunken oder vielleicht gehen da auch ein bisschen andere Drogen rum. Und ein anderer wichtiger Baustein oder Stolperstein, den es da geben kann, ist, dass die Promi-Kids selber Angst haben im schlimmsten Fall, dass sie irgendeinen Fehltritt machen können. Ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, besoffen bei der Abi-Feier.
Ja.
Und dass das zurückfällt auf die Karriere, das Image und so weiter der Eltern. Das heißt, die haben eine Verantwortung. Wenn mein Vater Steuererklärer ist, dann interessiert sich dafür keiner, wenn ich besoffen auf dem Abiball bin. Aber gerade heutzutage, jeder hat ein Handy mit, es wird gefilmt. Das heißt, die haben so eine Ängstlichkeit in der Öffentlichkeit aufgrund ihrer Verantwortung.
Das ist ja direkt nicht nur im kleinen Kreis verbreitet, so ein peinliches Foto, sondern das sieht dann ja im Zweifel ganz Deutschland. Es gibt aber trotzdem, würde ich mal sagen, auch positive Seiten, wenn man bekannte Eltern hat. Wie wird das denn vielleicht auch von Kindern genutzt, dass sie ja einen gewissen Namen haben?
Es gibt wirklich so Dynastien von Schauspielerinnen und Schauspielern, wo auch die Kinder wieder Schauspieler werden und so weiter. Und wenn es da eine Veranlagung gibt und Kreativität ist teilweise auch wirklich familiär, so genetisch veranlagt. Und es kann auch was ganz Tolles sein, wenn die Kinder nicht im Schatten der Eltern stehen und denken, okay, das könnte ich nie erreichen, sondern wenn die Kinder die Vorteile nutzen, dass sie früh in das Genre reingucken können. Was sie dann aber schaffen müssen, ist, dass sie tatsächlich ihre eigene autonome, ja, ihr Image und eine Identität als Schauspielerin, Schauspieler und so weiter, dass sie das aufbauen, dann kann das ganz viele Türen natürlich öffnen. Es kann aber auch sein, dass sich die Promi-Kids sehr bedroht fühlen von, mein Vater, meine Mutter hat so viel erreicht, das ist ja unschaffbar, und eher so stagnieren oder frustriert sind. Aber es gibt auch ganz tolle Beispiele, wo man sagt, okay, mein Kind hat die Veranlagung und ich öffne dem Türen und ich mache das alles altersgerecht. Sozusagen ist auch die Frage, ob die Eltern die dann stoppen und sagen, na, warte mal mit deinem ersten Spielfilm, du hast noch Zeit. Oder ob die halt sagen, ja, cool, ich zerr dich auch vor die Kamera.
Ich habe mich das wirklich gefragt, wenn jetzt Mama oder Papa Schauspielern oder Models sind und die Kinder dann genau dasselbe machen, ob das wirklich deren eigener Wunsch ist oder so, ja, ich muss das jetzt machen, weil ich muss genauso erfolgreich sein wie meine Eltern.
Da gibt's beides, ne? Kinder, die das auf den eigenen Wunsch hin machen, und Kinder, die wirklich hardcore instrumentalisiert werden. Weil man kann mit seinen bekannten Kindern ziemlich viel Geld auch machen. Das sehen wir auch auf Social Media. Es gibt ja auch richtige Strömungen schon dagegen von Kampagnen, die sagen, ey, Influencer, hört mal bitte auf, eure Kinder zu Geld zu machen und in die Öffentlichkeit zu zerren. Toya Diebel zum Beispiel, eine Influencerin, die hat eine große Kampagne gestartet, die heißt Dein Kind auch nicht, mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht zum Beispiel zusammen. Und da haben die also extra in so Bildern, in provokativen Bildern, darauf aufmerksam gemacht, bitte Influencer, Influencerin, geht respektvoll und verantwortungsvoll damit um, wenn ihr ganz kleine Kinder habt, und bitte überlegt euch gut, inwiefern ihr die in die Öffentlichkeit zieht. Oft geht es da um, ja, Geld, muss man auch ehrlich sagen.
Wie können Eltern das dann richtig machen? Also Kinder dann komplett raus aus der Öffentlichkeit raushalten?
Die meisten prominenten Eltern halten ihre Kinder tatsächlich aus der Öffentlichkeit raus. Wir haben eine verzerrte Wahrnehmung. Also die meisten ziehen die gar nicht ins Scheinwerferlicht, sondern haben einfach irgendwelche Kids. Wir erfahren gar nicht davon. Und wenige, und das sind natürlich die prominenten Beispiele, die dann in den Medien auftauchen, die sind in der Öffentlichkeit. Und dann noch eine kleinere Gruppe davon hat halt öffentliche Abstürze. So, und wie macht man es richtig? Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, ganz klar dem Kind beizubringen, das ist eine Rolle, die ich da spiele, und das ist mein Public Image sozusagen, und das bin ich als Privatperson. Ich habe sogar Beratungen schon gemacht von prominenten Eltern, die zum Beispiel Konzerte spielen und die dann ein Kind hatten, so mit 8, 9, haben die sich dann genau überlegt, sollte ich jetzt mal vielleicht mein Kind zu einem Konzert mitnehmen? Das heißt, wie erkläre ich dem das, was da passiert? Dann haben wir eine Strategie erarbeitet, wie man so einem kleinen Kind das erklären kann, was da so stattfindet. Und es wurde gut eingebettet in eine Story und in ein Erklären. Die wussten aber trotzdem, ah, das ist jetzt der Job von meinem Papa oder von meiner Mama. Und dann ist das gut aufgehoben und ein Kind kann das verarbeiten. Und es gibt andere Beispiele von Geschichten, die ich gehört habe, also die mir in der Praxis erzählt wurden, von Kindern, die mit 8, 9 von der Presse angerufen wurden. Also auf der Homeline, auf dem Telefon, wo die Presse dran war. Und ganz freundlich die Kinder gefragt haben, so, na, wie geht's denn deinem Papa und so weiter. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich und krass.
Dinge, die die Presse wirklich nicht tun sollte. Die Welt der Promis ist eine andere Welt mit anderen Regeln, Regeln, die nicht unbedingt gut sind, wenn man heranwächst und die eigene Identität formen möchte. Wie es Kindern von Promis geht, darüber habe ich mit der Psychologin Franziska Kolecki-Lauter gesprochen. Reese Witherspoon, die Schauspielerin, die ist ja super proud auf ihre Kinder. Ihr Sohn macht Musik und das teilt Mutti dann natürlich auch bei Instagram. Ja, macht die Jüngste bei der Familie Beckham Frühstück für Mommy und Daddy, dann wird das auch gepostet. Man ist ja super proud auf die Kinder. Also einige Promis halten ihre Kinder schon komplett raus aus der Öffentlichkeit und andere, die haben so ein richtiges schönes Familienalbum bei Instagram angelegt. Und über diese Postings schreiben dann natürlich auch gerne Promi-Zeitungen. Auch die Bunte zeigt Kinder von Prominenten. Und Tanja May ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift. Und wir wollen wissen, wie die Bunte mit Fotos von Promi-Kindern umgeht. Tanja, ich habe schon gesagt, Reese Witherspoon zeigt ihre Kinder bei Instagram, auch die Beckhams, die leben ja in Los Angeles. Ist das sowas typisch Amerikanisches, seine Kinder auf Instagram zu zeigen?
Also ich würde allgemein sagen, dass es typisch amerikanisch ist oder zumindest dort viel mehr verbreitet als in Deutschland. Also die Amerikaner gehen da ganz natürlich damit um, dass die einfach von Anfang an ihre Kinder zeigen. Und klar, jetzt im Fall Beckham, jetzt ist sie natürlich ein Superstar, er ist ein Superstar, Fußballer, sie ist Spice Girl und jetzt Designerin. Also diese Kinder sind natürlich in diesem ganzen Kosmos groß geworden, waren immer dabei. Und deswegen ist es, glaube ich, für das Ehepaar Beckham ganz normal, die Kinder zu zeigen. Und jetzt, weil du das Thema Instagram ansprichst, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, da hat sich auch vieles verändert. Also das ist inzwischen ja so ein eigenes Geschäftsmodell auch geworden für die Prominenten. Also Beispiel jetzt aktuell die Ann-Kathrin Götze, also die Frau von dem Mario Götze, von dem Fußballstar, die haben jetzt auch ein Baby und die zeigt das Kind ganz unverpixelt auch bei Instagram. Und das Kind trägt natürlich dann auch gewisse Markenkleidung und da wird natürlich auch Werbung gemacht. Also ich glaube, da merkt man einfach ganz klar, einerseits ist man stolz auf das Baby und ist natürlich total happy, dass man das Kind jetzt hat. Andererseits ist es ein Geschäftsmodell geworden, ja.
Das heißt, besonders bei Instagram hat man gemerkt, ich mache Werbung mit meinem Kind in Verbindung.
Genau. Sarah Lombardi zeigt ja ihren Sohn, den Alessio, auch dauernd. Von Geburt an, sie war damals ja mit dem Pietro Lombardi noch zusammen, die waren verheiratet, dann kam das Kind zur Welt, ich weiß, das hatte ja dann eine Herzkrankheit. Also das wurde auch von Anfang an so thematisiert und sie wird ja auch immer wieder darauf angesprochen, warum sie ihr Kind zeigt. Aber sie sagt, er ist halt immer bei ihr und sie nimmt den halt immer mit und dann ist der Kleine einfach halt mit bei Instagram, eben auch auf diesen Fotos.
Ist das so ein typisch deutsches Ding, dass man das da eher so ein bisschen, naja, inszeniert für sich, auch mit Werbung verbindet, als jetzt in den USA? Weil da kam mir das mit der Werbung jetzt nicht so vor, sondern eher so, ja, Happy American Family wird da gezeigt.
Ja, da hast du recht. Also so sehe ich das auch. Das ist schon in Amerika, da ist es ganz normal, dass man die Kinder zeigt. Wie gesagt, da gibt es ja auch viel mehr Paparazzi, die natürlich dann auch Abschüsse machen von den Prominenten mit den Kindern. Wobei da auch seit ein paar Jahren gibt es ein paar Prominente aus Amerika, die dann auch klagen. Also wenn wir jetzt beispielsweise in Bunte Fotos veröffentlichen würden von Sandra Bullock, der Schauspielerin, die hat ja auch zwei Adoptivkinder. Wenn wir diese Kinder zeigen, dann klagt sie inzwischen auch in Deutschland dagegen. Das ist neu.
Sagen die Eltern, warum sie sich dazu entscheiden, ihr Kind eben nicht zu zeigen?
Viele haben natürlich Angst, also dass irgendwelche Verrückten auf die Idee kommen, die Kinder zu entführen oder die Kinder irgendwie zu stalken. Also ich weiß, aktuell, das ist noch gar nicht so lange her, hat die Colleen Ullmann-Fernandez, die Schauspielerin, die hat erzählt, dass sie einen Stalker hatte, also der sie gestalkt hat. Und sie hatte natürlich totale Panik, dass ihrem Kind irgendwas passieren könnte, ihrer Tochter. Und deswegen ist sie absolut dagegen, ihr Kind öffentlich zu zeigen. Und die Jenny Elvers, ich weiß, die kenne ich ja schon ganz viele Jahre und die hatte ja den kleinen Paul und der war so süß und ich habe immer gesagt, ach, so ein hübsches Kind und den würden wir schon gerne mal in Bunte zeigen. Und die Jenny und ihr damaliger Mann, der Götz Elvers, sagen, die haben aber gesagt, nein, ganz klar, wir zeigen das Kind nicht. Wir überlassen es dem Paul, wenn er irgendwann mal ein Teenager ist und vielleicht selbst mal Lust hat, mit uns irgendwie auf den roten Teppich zu gehen, zu einer Kinopremiere oder sonst irgendwo hin. Und wenn er eben gezeigt werden will, dann soll er das selbst entscheiden. Aber solange der, ich glaube, Paul hast du das erste Mal gesehen, da war der, also ich glaube, er war so ein junger Teenager Und jetzt inzwischen ist er ja volljährig und jetzt macht er natürlich mit seiner Mutter gemeinsam Sachen oder steht ja jetzt auch schon vor der Kamera, macht seine eigenen Sachen. Jetzt zeigt er sich. Aber als kleines Kind, also bis der so ein Teenager war, hat man den nicht gesehen.
Nach deiner Einschätzung, was sagst du, nutzt es Kindern für die eigene Karriere, wenn sie zum Beispiel Schauspieler werden wollen, Model oder was auch immer, wenn die Eltern berühmt sind?
Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man wird natürlich aufmerksam erstmal auf die Kinder, das ist klar. Also aktuell, sage ich mal, die Tochter von Veronika Ferres, die Lilly, ist ja auch, will jetzt auch Schauspielerin werden, hat auch schon kleine Rollen gehabt. Und natürlich schreiben die Medien über Lilly Krug, heißt sie ja, mehr, als wenn das jetzt einfach irgendein anderes Mädchen wäre, weil sie natürlich die Tochter von Veronika Ferres ist. Aber dann muss man irgendwann auch beweisen, dass man was kann, das ist ganz klar. Und das ist natürlich dann auch wieder ein ganz anderer Druck. Also Mick Schumacher zum Beispiel, der Sohn von Michael Schumacher, der will ja auch in die Formel 1, der fährt jetzt schon sehr erfolgreich in der Formel 2. Aber da wird natürlich ganz genau hingeguckt, ist der wirklich gut und was macht er und wie sind seine Chancen. Und da wird natürlich schon der Fokus der Öffentlichkeit liegt da extrem dann auf diesen jungen Menschen. Und da muss man schon auch ein großes Selbstbewusstsein haben, damit man daran nicht zerbricht.
Das sagt Tanja May über Kinder von berühmten Eltern. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin bei der Zeitschrift Bunte und hat häufiger auch direkt mit Promis und deren Kindern zu tun. Wie es ist, wenn die Eltern berühmt sind, ja, es kann egal sein, es kann schön sein, es kann belastend sein. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Eltern mit der Situation umgehen. Das war's für diese Folge ab 21. Ich bin Theresa Nehm. Vielen Dank fürs Klicken und Abonnieren.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.